Vor dem Einbruch der Dämmerung suchten wir uns einen Rastplatz und bauten unser Zelt auf. Mein Fuß tut immer noch weh. Wir alle fragen uns natürlich, was das da heute auf dem Berg für ein Ding war. Justus, der immer eine logische Erklärung parat haben will, behauptet, es sei ein Mensch gewesen. Dass diese Erklärung in Wirklichkeit jeder Logik entbehrt, will er nicht sehen. Was sollte ein Mensch da oben zu suchen haben? Wie kann er in der Luft schweben und weiß leuchten? Und warum? Und dieses schreckliche Heulen war alles Mögliche, nur kein Laut, zu dem ein Mensch fähig wäre. Gleich bei Sonnenaufgang sind wir aufgestanden. So. Peter kochte Tee und Justus hatte auf unserer Wanderkarte ein Haus gefunden, das vielleicht 2 Wegstunden von hier entfernt an einem See auf der anderen Seite des Berges liegt. Ja, das ist gut.
Kurz nachdem die drei sich auf den Weg gemacht hatten, wurden die Schmerzen in Bobs Fuß immer stärker.
Tut mir leid, Leute, aber besonders weit will ich es heute nicht schaffen. Auf keinen Fall bis nach Green Valley.
Okay, dann versuchen wir, das Haus am See zu erreichen.
Ja. Hoffentlich wohnt da überhaupt jemand. Das ist schließlich nur ein Punkt auf der Wanderkarte. Könnte alles Mögliche sein, ein alter Kuhstall oder sowas.
Ein Kuhstall mit Seeblick? Ach, bestimmt nicht. Das ist garantiert die Villa von irgendeinem reichen Kaut, der die Einsamkeit sucht, sich aber über jeden Besuch freut. Er wird uns zu einem feudalen Mahl einladen und wir werden im Gästeflügel in Himmelbetten schlafen.
Oh, unter diesen Voraussetzungen werde ich die Strecke bis dahin gerade noch mal schaffen.
Ich gehe voran, Kollegen. Ich habe mir den Weg auf der Karte genauestens eingeprägt.
Ja.
Also los.
Ja. Geht's, Bob?
Es geht.
Der erste Detektiv hatte sich nicht verschätzt. Bis zum See waren es etwa 2 Stunden. Peter entdeckte das Haus zuerst. Es war in der Tat kein Kuhstall, aber leider auch keine Villa, sondern ein einfaches, 2-stöckiges Farmhaus aus dunklem Stein. Es lag vollkommen einsam und verlassen in der Nähe des Seeufers. Nur ein schmaler Pfad führte darauf zu. Bob sah jedoch kein Auto. Ein kleines Ruderboot war an einen Holzpflock gebunden. Das war alles. Dies war wahrscheinlich der einsamste Wohnort der Welt. Das Haus lag so düster, dass Bobs Vorfreude auf ein warmes, sicheres Plätzchen schlagartig verschwand. Er hatte plötzlich überhaupt kein gutes Gefühl mehr. Es war eine dumme Idee gewesen, hierher zu kommen.
Verzeihen Sie, Madam, wir sind seit 3 Tagen auf einer Wanderung.
Ja.
Das nächste Dorf ist noch einige Meilen entfernt und unser Freund hier ist verletzt.
Ja.
Du lieber Himmel, ihr habt mir jetzt aber einen gewaltigen Schrecken eingejagt.
Ja, tut uns leid.
In diese einsame Gegend verirrt sich fast nie jemand.
Kein Wunder.
Als es klopfte, dachte ich zuerst, mein Mann hätte seinen Schlüssel vergessen. Mhm. Ach, na, kommt rein. Aber wenn das ein Trick sein sollte und ihr mich überfallen wollt, dann sag ich euch gleich, ich bin nicht so wehrlos, wie ich aussehe.
Nein,
und mein Mann kommt jeden Augenblick zurück.
Keine ja, Angst. Wir sind völlig harmlos.
Total.
Absolut.
Kommt, Kollegen.
Stütz mich um.
Ja, komm.
Geht's aus.
Komm her.
So. Du Dürfen wir uns vorstellen? Ich bin Justus Jonas und das sind meine Freunde Peter Shaw und Bob Andrews.
Hallo,
guten Tag. Willkommen auf Lakeview. Ich bin Mrs. Masterson, Joanna Masterson. Wenn ihr wollt, könnt ihr bis morgen hier bleiben und die kleine Dachkammer beziehen.
Oh, meinen Sie das im Ernst?
Aber natürlich. Wir sind immer auf Gäste eingestellt, wisst ihr. Zurzeit ist auch unsere Tochter hier. Aha. Sie ist mit meinem Mann ins Dorf zum Einkaufen gefahren.
Ah, ja.
Und Mr. Faulkner.
Aha.
Er schläft noch. Er geht immer sehr spät zu Bett.
Aha.
Aber die Kammer ist noch frei. Ihr müsst euch das Bad allerdings mit ihm teilen.
Kein Problem.
Das macht überhaupt nichts. Das klingt alles sehr großartig, Mrs. Masterson. Wie teuer wäre denn so eine Übernachtung?
Macht euch darüber mal keine Sorgen. Ich mache euch einen Sonderpreis.
Ah.
Hier oben in den Bergen ist es oft so einsam. Ich freue mich immer über Gäste.
Na, Kollegen, was meint ihr?
Ja, trockener Schlafplatz und fließendes Wasser. Es klingt wie das Paradies.
Ja, also ich bin dabei.
Ja. Also schön. Mrs. Masterson, wir nehmen Ihre Einladung dankend an.
Ja.
Auch wenn es von außen unheimlich und abweisend aussieht, Lakeview ist eine Oase. Hier ist es trocken, warm und gemütlich. Wir haben fast den ganzen Tag geschlafen und sind rechtzeitig zum gemeinsamen Abendessen aufgestanden. Bei dieser Gelegenheit haben wir auch die anderen Hausbewohner kennengelernt. Mr. Masterson ist ein etwas schweigsamer, aber netter Mann mit Halbglatze, ja, und Bierbauch. Seine Frau und er sind vor ein paar Jahren, als er pensioniert wurde, nach Lakeview in die Einsamkeit der Berge gezogen, weil Mrs. Masterson Asthma hat und ihr Arzt ihr dringend empfahl, von der verpesteten Stadt in die reine, klare Luft der Berge zu ziehen. Die Landschaft ist schön, aber auch verdammt düster und es ist einsam. Die nächsten Nachbarn wohnen in Green Valley, etliche Meilen entfernt. Um sich das Leben etwas abwechslungsreicher zu gestalten, vermieten die Mastersons die oberen Zimmer. Zum Beispiel an Mr. Faulkner. Er ist Schriftsteller und kommt schon seit Jahren jeden Sommer hierher, um ungestört an einem neuen Buch zu arbeiten. Ich habe noch nie etwas von ihm gehört, geschweige denn gelesen. Die anderen auch nicht. Aber das haben wir ihn nicht wissen lassen. Er wäre bestimmt beleidigt gewesen. Und dann gibt es da noch Sarah, die Tochter der Mastersons. Sie studiert in Chicago Sport und besucht ihre Eltern immer für ein paar Wochen im Sommer. Ja. Zum Abendessen gab es einen tollen Gemüseeintopf. Und danach sind einfach alle sitzen geblieben und unterhalten sich seitdem. Ich habe mich etwas zurückgezogen, um das Reisetagebuch weiterzuführen. Es ist schon 11 Uhr. Ich glaube, Familie Masterson wird langsam müde, aber wir drei sind natürlich etwas aus dem Rhythmus gekommen und hellwach. Und Mr. Faulkner ebenfalls. Bitte zwei.
Moment.
Was schreibst du denn da die ganze Zeit, Bob?
Ein Reisebericht.
Du willst zwar auch mal Schriftsteller werden, wie?
Eigentlich eher Journalist oder irgendwas anderes.
Und? Habt ihr drei auf eurer Wanderung schon etwas Aufregendes erlebt?
Oh, naja, also...
Eigentlich nicht. Von einem verstauchten Fußgelenk mal abgesehen. Das könnte man hier in den Bergen auch schon erleben.
Ja.
Nun ja, ihr wart immerhin auf dem Nebelberg. Ihr hättet beispielsweise dem Nebelphantom begegnen können.
Nebelphantom? Was hat es denn damit auf sich? Ich habe noch nie davon gehört.
Oh, es gibt eine ganze Menge Legenden, die sich um diesen Berg ranken. Wusstet ihr, dass sein Gipfel mehr als 300 Tage im Jahr nicht zu sehen ist, aha, weil er in den Wolken liegt? Daher hat der Berg seinen Namen.
Hat aber nichts mit einem Phantom zu tun, sondern mit Geografie.
Aber an dieser Phantomgeschichte ist trotzdem etwas dran, Jack. Die Leute unten im Dorf erzählen immer wieder davon.
Es sind halt abergläubische Bauern, Joanna.
Da bin ich aber ganz anderer Meinung. Die Legende um das Nebelphantom ist sogar sehr eng mit diesem Haus verknüpft. Aha. Mit dem Haus von Richard Ashford. Er baute es und lebte hier bis zu seinem geheimnisvollen Verschwinden vor etwa 60 Jahren.
Wer war dieser Ashford?
Ein junger Abenteurer, der in dieser Gegend lebte. Schon in seinen jungen Jahren war er arg verschuldet, bis er eines Tages durch Zufall in den Bergen eine Goldader entdeckte.
Ach, Gold? Hier?
Ja. Ashford war ein miserabler Geschäftsmann, aber er hatte eine Art sechsten Sinn, wenn es darum ging, ungewöhnliche Geldquellen aufzuspüren. Aha. Aber um das Gold zu schürfen, brauchte er wiederum Geld. Seine Gläubiger wollten ihm nichts mehr geben, bis er sich mit einem von ihnen auf ein mieses Geschäft einließ. Er versprach ihm die Hälfte des Gewinns aus der Goldmine. Im Gegenzug streckte sein Geldgeber ihm am Anfang die Summe vor, die er brauchte, um Arbeiter anzuheuern, die Stollen zu graben und das Gold abzubauen.
Naja, und dann?
Baute Ashford dieses Haus, um die Schürfarbeiten auf dem Nebelberg zu überwachen. Aber die Goldader war kleiner gewesen, als er gehofft hatte. Trotzdem gab er nicht auf. Er war sicher, auf eine zweite Ader zu stoßen. Also ließ er weiter und weiter graben. Die Mine wurde immer größer und größer und verschlang immer mehr Geld. Ja. Aber trotz aller Mühen fand er kein weiteres Gold. Schließlich musste er aufgeben. Am Ende hatte er mehr Geld verloren als gewonnen. Die Mine wurde geschlossen, seine Schulden konnte er niemals abbezahlen.
Ja, und was geschah dann mit ihm?
Ashford war durch den neuerlichen Misserfolg so niedergeschlagen, dass er sich in dieses Haus zurückzog und sich nur noch selten im Dorf blicken ließ. Ja, und dann verschwand er eines Tages.
Er verschwand?
Was soll das heißen?
Dass er nicht mehr im Dorf auftauchte. Und auch sonst nirgendwo. Ja, aber niemand bekam ihn mehr zu Gesicht. Und als jemand Wochen später nach dem Rechten sehen wollte, fand er dieses Haus leer vor. Ashford war verschwunden.
Ach.
Niemand wusste wohin.
Seltsam.
Die Jahre vergingen und er geriet in Vergessenheit. Doch eines Tages hatte ein einsamer Wanderer eine unheimliche Begegnung auf dem Nebelberg.
Aha.
Er sah eine geisterhafte Gestalt, die über die nassen Wiesen schwebte und furchtbare Laute ausstieß. Nun verbreitete sich im Dorf das Gerücht, dass es Ashfords Geist sei, der zum Nebelberg zurückgekehrt war, weil er immer noch darauf hoffte, Gold zu finden.
Naja.
Dieser Berg ist verflucht. Jeder Mann in der Gegend weiß das. Wer dem Nebel zu nahe kommt, ist nicht mehr sicher.